Nee, klar, und ich kenne das auch von anderen Podcasts, wenn da irgendwie die erste Stunde nur, ach, wie war denn deine Woche und wie geht's dir so, ist, dann denke ich mir auch, kommt mal zum Punkt.
Ja, okay.
Oder hoffentlich haben die Leute Timecodes drin.
Ja, die gibt's ja bei uns immer. Wobei meine App, die irgendwie meine Timecodes nicht mag. Ich weiß warum, nicht warum, aber hier auf Android habe ich, wie heißt der, Pocket Cast und irgendwie zeigt der mir meine eigenen Show- oder Kapitelmarken nie an. Bei anderen Podcasts sehe ich die, aber bei meinen eigenen nicht. Aber bei Tim Britloff sehe ich sie auch nicht, von daher denke ich mir, okay, ich bin nicht der Einzige, der diesen Fehler macht, von daher bin ich in guter Gesellschaft.
Definitiv. Hast du irgendwie ein Intro, womit du starten willst, oder?
Ich sag einfach mal, hallo Merlin.
Hallo Daniel.
Wenn diese Folge, und das ist schon wieder irgendwie Zeitreise-Grammatik, aber wenn diese Folge erscheint, ist die andere Folge, die wir noch nicht aufgenommen haben, schon erschienen. Deswegen brauchst du dich jetzt nicht umfangreich vorstellen, sondern hier reden wir jetzt einfach mal so um alle möglichen Themen rund um Film nochmal. Das Ding ist, ich habe auch noch keine Ahnung, ich möchte dieser Rubrik einen Namen geben, aber ich weiß noch nicht, wie ich sie nennen will. Hast du Ideen, wie man das nennen könnte?
Das Brainstorming können wir doch vielleicht ans Ende dieser Folge stellen, dann wissen wir auch, worum es denn thematisch eigentlich geht.
Ah, das ist eine sehr gute Idee. Aber den individuellen Folgentitel, den werde ich auf jeden Fall dann nochmal aus dem, was wir sagen, auch generieren. Nur keine Ahnung. Oh. Wie gesagt, in Staffel 1 des Spätfilms wäre das hier jetzt das Vorgeplänkel, aber es ist jetzt kein Vorgeplänkel mehr, es ist jetzt quasi Hauptgeplänkel.
Geplänkel klingt ja auch immer so ein bisschen abwertend, ne?
Ja, aber ich nehme das ja alles
oder,
nicht so ernst.
Oder sagt man das bei euch so?
Nee, du hast schon recht. Es hat schon so ein latent, ist es halt nicht so wichtig, Konnotation. Aber ja, vielleicht ist es das ja auch. Aber nichtsdestotrotz, es gibt so liebgewonnene Spätfilm-Kategorien, die möchte ich auch nicht ganz aufgeben. Zum Beispiel den Proust-Filmschen Fragebogen. Und da habe ich dir Fragen zugeschickt. Und da möchte ich Antworten drauf haben. Hast du dir da was überlegt?
Ja. Möchtest du die Frage?
Ich stelle die Frage. Und zwar, was ist dein Lieblingsmonster?
Das Ding aus einer anderen Welt.
Das von aus den 50ern oder das von Carpenter?
Nein, nicht der Kommunist, sondern schon die Carpenter-Version.
Das dachte ich mir schon, ja. Warum?
Weil ich glaube, dass so ein Frankenstein oder ein Dracula hat auch in einer gewisser Form was Gruseliges. Aber diese klassischen Monster haben was sehr Materielles. Also man weiß, er ist jetzt in diesem Raum gefangen, er kommt da jetzt nicht raus.
Ja.
Und was ich gruselig finde, auch so im Privaten quasi, ist dieses Paranoide, was hinter diesem Gestaltwandler und Virus im Endeffekt ja steckt, was ein aktuelles Thema, das eben das Ding aus einer anderen Welt hat. Also es könnte überall sein, jeder könnte es sein und es kann jede Form annehmen, die biologisch irgendwie möglich ist. Und das finde ich immer noch sehr gruselig.
Das kann ich nachvollziehen. Das ist tatsächlich ein gruseliger Gedanke. Bei mir persönlich ist immer noch das auch so obwohl ich ja überhaupt nicht dran glaube, aber so Geisterfilme in irgendeiner Form, die catchen mich auch immer noch sehr, dass die mich meistens irgendwie mitreißen, wenn es so ein Haunted House ist oder irgendwas in die Richtung, da kann es mich stark erwischen, dass ich mitgrusel. Oder allgemeiner sogar, wenn irgendwas schief ist, wenn du so einen Horrorfilm hast, wo du irgendwie ein normales Setting etabliert kriegst und dann merkst du mit der Zeit, hier läuft irgendwas schief.
Ja, verstehe ich.
Bei so Zombies oder so, da ist die Gefahr halt so konkret, aber wenn du halt irgendwie jetzt zum Beispiel, wie ist der von Ari Aster, der Film?
Midsommar?
Genau, der jetzt rauskam. So super gruselig fand ich den auch nicht, aber ich fand halt diese, so eine beklemmende Atmosphäre, wo du halt da eingeführt wirst in diese Kommune und sie wirken eigentlich alle total freundlich, aber irgendwie je länger der Film läuft, desto mehr kriegst du das Gefühl, das muss irgendwie eskalieren, dass das alles auf irgendeiner Ebene geht hier irgendwas ganz gewaltig schief.
Ich glaube, was da viel mit reinspielt, ist eben, dass wir als Cineasten oder wie immer man uns nennen möchte, wir haben ja so eine gewisse Erwartungshaltung und auch eine gewisse Erfahrung. Das heißt, wenn ich jetzt einen Zombie-Film gucke, weiß ich eigentlich, wie der funktioniert.
Ja.
Und ich weiß, dass vielleicht wichtige Nebencharaktere sterben, aber der Hauptcharakter eigentlich nicht. So. Und ich glaube, dass diese, ich sag mal, etwas anderen Horrorfilme eben auch uns ganz gut an der Nase rumführen können, weil ich dann bei sowas immer merke, okay, der Filmemacher weiß, dass ich Ahnung habe.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Und dann habe ich die Angst, dass er mir einen Schritt voraus ist.
Mhm. Ja, das trifft sehr, sehr gut. Schön. Nächste Frage. Mit welchem Protagonisten oder welcher Protagonistin würdest du gerne mal, aus einem Film würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen?
Fand ich sehr, sehr schwierig, weil ich muss ja zugeben, ich gucke ja sehr viele alte Filme und da trinken Leute meistens nur Whisky.
Also es ist jetzt nicht das Bier wichtig. Du kannst auch einen Whisky trinken, du kannst auch einen Tee trinken oder eine Limo.
Oh, das ist natürlich alles
sehr. Jetzt habe ich dein Konzept aus durcheinander gebracht.
Ja, es gibt Leute, mit denen trinkt man besser Champagner und es gibt Leute, mit denen trinkt man besser Tee, ne?
Das stimmt.
Ich glaube, ohne das jetzt auf einen Film, ja doch, ich muss es auf einen Film festlegen, aber Audrey Hepburn in, welchen Film nehme ich denn? Schwierig, weil das so eine typische Person ist, die, wo die Schauspielerin über der Rolle steht.
Mhm.
Aber dann sage ich einfach mal Frühstück bei Tiffany.
Okay, cool. Wobei, Holly Go Lightly heißt sie nicht.
Ich glaube schon, ja.
Ich glaube, sie kann auch latent anstrengend sein, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Das ist halt glaube ich, deswegen finde ich die Frage sehr schwierig, weil eben viele Filmcharaktere vielleicht cool sind oder man denkt, ja, mit John McClane würde ich gerne Bier trinken.
Mhm.
Aber es sind, glaube ich, alles Menschen, mit denen ich mich über nichts unterhalten könnte.
Ja. Okay, und glaubst du, mit Holly könntest du das?
Zumindest über Katzen.
Ja. Ja. Ich glaube, also ich wäre, es ist natürlich jetzt schwierig, weil sie ist ja nicht Audrey Hepburn, aber ich wäre bei Audrey Hepburn halt extrem starstruck. Ich glaube, ich würde kein Wort herausbringen, weil ich sie halt auch ziemlich toll finde. Von daher hätte ich da Schwierigkeiten.
Ja, aber ich finde, was Audrey Hepburn halt ausmacht, sie hat immer noch was Menschlicheres als jetzt eine Marlene Dietrich oder so.
Ja, das stimmt. Ja. Wobei Marlene Dietrich, mit der würde ich glaube auch gerne mal was trinken gehen. Das wäre spannend.
Die Frage ist, ob sie auch wenn du mit ihr trinken gehst, immer perfekt ausgeleuchtet wäre.
Ich glaube schon,
so weil Assistenten hat.
Wir hatten ja auch schon mal hier die Anekdote, dass sie irgendwie in den letzten, ich glaube, 10 oder 15 Jahren, also echt lang nicht mehr aus ihrer Wohnung gegangen ist, weil sie nicht wollte, dass die Leute sie altern sehen. Von daher, sie sähe bestimmt sehr gut aus, also auf dem Treffen. Ich habe noch eine dritte Frage. Wenn du mit einer einzigen DVD für 15 Jahre in einem Raum eingesperrt wärst, welche wäre es?
Ist echt schwierig. Ich sag mal so ein bisschen meine Herangehensweise war, es gibt halt klar viele gute Filme, aber ob ich jetzt 15 Jahre Schindlers Liste gucken will, weiß ich nicht.
Nee.
Und von daher muss es ein Film sein, mit den ich jetzt nicht jeden Tag gucken kann, aber der, wenn ich in diesem Raum eingesperrt wäre, meine Stimmung heben würde.
Mhm.
Und deswegen habe ich einfach mal den Film genommen, den ich am lustigsten finde.
Ja.
Und das ist OSS 117.
Ah, den kenne ich gar nicht. Oder
den kennst du nicht?
Sagt mir jetzt gerade nichts.
Ist eine französische Produktion von dem gleichen Team, was The Artist gemacht hat.
Mhm.
Also ein paar Jahre davor. Und es ist quasi eine Parodie auf das Sean Connery-Agenten-Genre.
Ah ja.
Driftet aber vom Humor in so eine, ich sag mal, Austin Powers nackte Kanone-Schiene.
Mhm.
Und ist ein Film, das ist ein typischer Film, den ich immer mitbringe, wenn ich zu einem Filmabend was mitbringen soll, was keiner kennt.
Mhm.
Und wo danach alle sagen, warum kannte ich den nicht?
Mhm. Ja, da würde ich dann wohl dazugehören, zu den Leuten, die das sagen.
Guck ihn dir an.
Ja, kommt auf meine Watchlist auf jeden Fall. Aber die ist lang.
Ich wollte gerade sagen, dieser Satz ist immer so, das kommt auf meine Watchlist und man weiß genau, ich werde das die nächsten 3 Jahre sowieso nicht gucken.
Ah, das ist so stimmt es ja auch nicht. Ich habe ja dann auch immer irgendwelche Privatprojekte, wo ich dann versuche, irgendwie Filme thematisch zu gucken. Zum Beispiel gucke ich gerade, also ich habe zwei, einerseits ja gibt es ja diese 52 Films by Women Challenge, also wo man einfach versucht, 52 Filme von Regisseurinnen, also Frauenfilm ist auch so ein dummer Ausdruck, dass einfach 52 Filme von Regisseurinnen in einem Jahr zu gucken. Da mache ich mit. Da bin ich auch jetzt irgendwie bei 28 oder sowas. Also fast oft mehr als die Hälfte, aber fast das, was ich schaffen müsste. Ich glaube, wir sind KW 30, oder?
Ich bin mit KWs, da bin ich nicht der Büromensch für.
Ja, das bin ich. Ich glaube, es ist KW 30. Ich glaube, ich habe heute den Wochenplan für unser Team für die nächste Woche KW 31 gemacht, wenn mich alles täuscht. Das ist halt so mein eines Projekt. Das andere Projekt ist, dass ich mir irgendwie vorgenommen habe, mal explizit Filme zu gucken, über die Podcasts sprechen. Also, weil oft höre ich, also ich in der Regel höre ich einfach Podcasts, jede Menge Film-Podcasts und die höre ich dann halt einfach. In der Regel auch, wenn ich die Filme schon kenne und in der, je nach Podcast auch, wenn ich die Filme noch nicht kenne. Aber jetzt habe ich mir halt echt mal vorgenommen, so, ich gucke, welche Filme die Podcasts, die ich abonniert habe, besprechen und dann schaue ich mir den Film an und höre mir im Anschluss den Podcast an. Und bei sowas, da kann dann auch hier OSS 117 oder 117 gut auf eine Liste rücken oder wenn ich irgendein anderes Projekt mal habe. So, das muss nicht in 10 Jahren erst dran sein, wenn er dann irgendwie nominell von meiner Watchliste dran wäre.
Ich muss sagen, ich habe diese Challenge mit den Filmen von Regisseurinnen auch gesehen und ist es nicht wahnsinnig schwer, sich da reinzulesen und ist es nicht auch frustrierend, dass man merkt, dass fast dass ein Großteil der Filme von Männern gemacht wurden?
Also, ja, ich finde es, also, ne, ja, es ist frustrierend oder es ist halt, es zeigt halt auf, was für ein krasses Ungleichgewicht da herrscht. Ich habe halt schon, dadurch, dass wir ja auch im Spätfilm immer Regisseurinnen besprochen haben und das auch immer irgendwie so dezidiert gemacht haben, dass wir gesagt haben, mindestens eine Regisseurin pro Jahr, habe ich halt schon Ewigkeiten so eine Liste geführt mit allen möglichen Regisseurinnen, die mir irgendwann mal untergekommen sind. Und die Verfügbarkeit ist gar nicht mehr so das Problem, sondern dann guckst du halt, gibst halt irgendwie den Namen ein und schaust bei Amazon und du findest eigentlich immer irgendeinen Film oder so. Von daher in den Katalogen jetzt bei den Streaming-Diensten zum Beispiel ist schon auch echt viel Material mittlerweile von Regisseurinnen vorhanden. Es sind dann halt aber meistens so diese Tentpole-Productions oder die Leute, die Filme, über die alle reden, die dann von Männern kommen. So, dass,
ja, verstehe.
Also klar, du hast auf jeden Fall ein Ungleichgewicht. Das zeigen ja auch Statistiken, dass es halt viel, viel mehr Regisseure gibt. Aber es ist nicht so, dass du irgendwie super anstrengend nach Filmen suchen musst von Regisseurinnen, sondern die sind halt vorhanden. Die sind auch auf den Streaming-Diensten en masse vorhanden, aber es sind jetzt halt in der Regel nicht die Filme, die ganz groß auf dem Hauptbanner bei Netflix beworben werden oder so. Sondern da musst du halt mal irgendwie nach dem Film suchen. Oder also bei Amazon, der Suchfunktion, passt das sogar noch besser. Da gibst du einfach die Regisseurin ins Suchfeld ein und der zeigt dir einfach alle Filme, die er von der Regisseurin hat. Und da kommst du halt ganz leicht an Material dran. Das passt schon. Ja. Was hast du denn so in letzter Zeit geguckt?
Ich habe auch manchmal so Obsessionen, die ich jetzt aber gar nicht irgendwie in Listen so niederschreibe. Ich hatte so zu Anfang von Corona eine Phase, dass ich dachte, ich muss dringend Filme von Adriano Celentano und Jean-Paul Belmondo nachholen.
Das muss ich auch mal wieder machen.
Weil das,
als Kind habe ich die gesehen, ja?
Also ich wollte gerade sagen, weil es ist halt so die das Alter, wo meine Mutter Teenager war. Und ich dachte irgendwie, das sind halt beide so Typen, die irgendwie 20 Mal den gleichen Film gemacht haben. Ja. Und damit immer in den Top 5 der Kinocharts waren.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, wie zur Hölle funktioniert das? Und was ist die Formel, die dahinter steckt? Und bin tatsächlich zum Fan geworden.
Oh, okay. Tatsächlich, wow. Was also, ist die Formel? Also, verrate es sonst.
Also Belmondo mehr als Celentano, weil Belmondo ja schon so ein bisschen Varianz hat.
Ja.
Celentano ist ja einfach der grummelige alte Mann, den alle Frauen schön finden, aber der eigentlich nicht wirklich attraktiv ist.
Ja.
Und der trotzdem irgendwie singend und sehr albern alle Frauen verführt.
Also ich habe auch echt viele Celentano-Filme geguckt, aber ich kann mich noch an diesen einen erinnern, wo er stirbt und dann versucht, seine Witwe an einen neuen Typen zu verkuppeln.
Ja, das müsste Asso sein.
Ja, das kann gut sein.
Ich glaube, da wurde auch im Bahnhofskino drüber gesprochen.
Möglicherweise, weiß ich nicht mehr. Aber
es ist auch, also diese Filme verschwimmen alle zu einem riesigen,
so ist es.
Zu einer riesigen Bubble und man weiß auch am Ende nicht mehr, was man eigentlich genau geguckt hat.
Mhm.
Aber finde ich schön irgendwie.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist so schon irgendwie auch so Wohlfühlkino, zumindest wenn du ein gewisses Alter und das richtige Geschlecht hast.
Ja, also klar, ich verstehe, dass man das Frauenbild der Filme nicht mehr wirklich ernst nehmen kann, wobei da auch Untertöne drin sind, die man schon nach heutigen Maßstäben vertreten kann. Aber ich glaube, das ist so abgedroschen, das klingt, so Filme werden einfach heute nicht mehr gemacht.
Ja.
Das soll kein großer Blockbuster sein, du sitzt einfach sonntagsabends oder sonntagnachmittags auf der Couch sitzen und 2 Stunden einfach mal abschalten. Und dafür sind, glaube ich, Celentano-Filme gemacht.
Ja, das kann ich mir vorstellen, das passt.
Und was ich halt spannend finde, ist, dass die auch wirklich jedes Jahr 2 Filme gedreht haben oder einen Film. Dass die ja wirklich in 5 Jahren irgendwie 10 Spielfilme mal eben produziert haben.
Ja, Aber das ist auch typisch italienisches Kino, oder? Die hatten mega Output.
Die machen einfach, ne? Ja. Also, ja, und wie gesagt, also Belmondo finde ich dann noch spannender, weil der zumindest ein bisschen Varianz drin hat und ja auch einfach über eine längere Zeit Filme gemacht hat. Mhm. Also auch ganz oben auf meiner Watchlist liegt seit Beginn meines Studiums immer noch Außer Atem.
Hm. Also den kann ich tatsächlich empfehlen. Es gibt ja, also Ich habe so einiges schon von der Nouvelle Vague gesehen und vieles ist halt auch echt anstrengend und verkopft, aber Außer Atem ist halt Außer Atem. Also das tatsächlich, Das war ja gerade so, wie heißt der Regisseur? Ich komme hier nicht auf den Namen.
Godard.
Genau, Godard. Dass Godard eben das verstaubte französische Kino da mit Hollywood konfrontieren wollte und dann eben aber dem seinen eigenen Twist geben wollte. Aber diese Einflüsse und dass der Film halt eben viel schneller ist als das französische Kino seiner Zeit und viel, viel mehr davon lebt, von den Hollywood-Einflüssen, die tun dem auf jeden Fall gut, so dass ich den sehr genossen habe, als ich den gesehen habe.
Ja, er liegt seit lange, ich habe ihn auch auf DVD, er liegt seit sehr langer Zeit auf meinem Stapel, aber irgendwie war ich nie in der Stimmung.
Mach mal, das ist echt so ein, es ist ein Film, da braucht man nicht irgendwie, also ich kenne dieses Gefühl sehr, sehr gut, auch so Filme, wo ich denke, da muss ich jetzt bereit zu sein, da muss ich irgendwie auch 100% aufmerksam sein und alles mit rein in mich aufnehmen, um nichts von diesem Kunstwerk zu verpassen. Aber ich fand einfach Außer Atem so sehr gefällig, dass er, also okay. Ich dachte, er fand, der floss gut rein.
Wo du es gerade sagtest, ich habe gestern, nee, also vorgestern und gestern, das erste Mal seit, glaube ich, 8 Jahren, es war einmal in Amerika geguckt.
Oh ja, welche Version muss man da ja immer fragen?
Ich habe die normale DVD-Fassung.
Wie lang ist die? Also aber die ist so von Mitte der Nullerjahre wahrscheinlich. Ist die wahrscheinlich?
Genau, irgendwie 2003, glaube ich. Also nicht die ganz neue, aber die, wo zumindest alle Szenen irgendwie drin sind, glaube ich.
Ja, es gibt danach jetzt nochmal einen noch längeren Cut und ich glaube, die wahren Connoisseure sagen, diese DVD kann man schon nicht mehr sehen.
Ja, aber es ist ja bei Das Boot und so auch so. Ja. Ne? Und irgendwie. Nee, und ich habe den schon mal irgendwann geguckt, so mit 18.
Ja.
Weil ich dachte, oh, ich guck mal ganz viele lange Filme, warum auch immer. Und ich habe ihn jetzt das erste Mal geguckt und glaube, ich verstanden.
Ah, okay. Das ist bei mir auch so, es ist so ein Film aus meinem Studium, wo ich tatsächlich auch, irgendwie große Kunstwerke entdecken wollte. Und im Studium habe ich den halt auch dann irgendwie mehrfach geguckt. Aber ich habe so gut wie gar keine Erinnerung mehr daran, weil es jetzt halt auch mindestens 10 Jahre her ist, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Länger, 15 Jahre. Alles, was ich noch weiß, ist, dass der da anfängt, wo Robert De Niro in dieser Opiumhöhle ist und das Telefon die ganze Zeit klingelt. Ich glaube, da bin ich auch irgendwie 1000 Mal zu eingeschlafen, obwohl das erst der andere. Oder klingelt das Telefon nicht immer wieder im ganzen Film? Kommt dies, wird es nicht immer wieder so reingeschnitten? Oder zumindest diese Opiumhöhle? Ja,
dieses ganz Penetrante ist am Anfang, wo man denkt, kann jetzt bitte jemand dieses Telefon abnehmen?
Ja. Nee, aber sonst habe ich keine Erinnerung. Aber was hältst du von dem Film?
Das ist jetzt so schwer, so einen Film in einem Satz zusammenzufassen. Also ich habe ihn tatsächlich so ein bisschen als Ennio Morricone-Retrospektive mit meiner Freundin geguckt. Ich glaube, der Film muss so lang sein, damit er funktioniert. Und ich glaube, dass die Musik dazu eben auch so sein muss, dass es eben kein 90-Minüter oder kein 120-Minüter sein kann. Ich glaube aber, dass das, worauf alles hinaussteuert, nicht so griffig ist.
Ja.
Also es ist nicht das typische, ich habe dich mit deiner Frau betrogen, deswegen darfst du mich jetzt umbringen, so die Geschichte, sondern es ist irgendwie wesentlich komplexer. Und man muss sich halt darauf einstellen, dass man kaum eine Person in diesem Film wirklich sympathisch findet.
Ja, darin erinnere ich mich auch noch, ja.
Und wenn man sie gerade sympathisch findet, vergewaltigt sie irgendjemand oder erschießt grundlos jemanden. Aber was ich eben immer wieder faszinierend finde, ist im Film, was da einfach für ein Aufwand hintersteckt. Dass eben wirklich Regisseurin von gewissem Standing irgendwann gesagt wurde, hier hast du Geld, mach einfach, zeig uns im Jahr, was du gemacht hast. So.
Ja. Es gibt ja immer noch so eine Handvoll Regisseure. Also ich glaube, das kann halt Nolan, ein Tarantino oder auch so ein Wes Anderson. Okay, Wes Anderson kriegt nicht die ganz dicken Budgets, aber die können, glaube ich, auch immer noch sagen, so, ich möchte das und das machen und sie kriegen das Geld.
Ja, das kann schon gut sein.
Ja, aber ich habe keine Ahnung, aber ich glaube ja, heutzutage ist alles viel mehr auf Franchising ausgelegt, von daher war das wahrscheinlich der ist schon 80er, oder? Oder 70er, 80er noch stärker.
84. Ja.
Und also das war Leones letzter, nicht wahr?
Genau.
Ah, ich habe eine geile Anekdote, willst du noch was erzählen dazu?
Wir haben uns verrannt in langen Filmen. Ich war ja eigentlich dabei, was gerade meine Watchlist betrifft.
Ja, mach das, erzähl das.
Und zwar Also wie gesagt, man kann jetzt nicht jeden Tag Celentano und Belmondo gucken, dann wird man irgendwann seltsam im Kopf. Und mir ist vor ein paar Monaten aufgefallen, dass ich viel zu wenig von Billy Wilder kenne.
Ah, ja.
Beziehungsweise ich immer dachte, ich kenne viel, bis ich mir mal die Liste seiner Filmografie anguckt habe und merkte, okay, ich kenne seine produktivste Phase.
Hm.
Was aber eigentlich irgendwie nur 3 Jahre im Leben eines 80-jährigen Mannes sind. Und bin gerade dabei, mich durch sein Lebenswerk zu gucken.
Mhm.
Und mir fällt da wieder auf, wie schwierig es teilweise ist. Also wir sind immer in einer Zeit, wo es heißt, ist es auf Netflix, ist es auf Amazon?
Ja.
Und ich versuche gerade Filme zu gucken, die es nicht mal auf DVD gibt.
Ja. Ja.
Oder wenn in einer Pressung von 2001, die jetzt irgendwie 35 Euro kostet.
Mhm.
Ja, das ist ein bisschen frustrierend, aber die Filme sind sehr schön.
Ja, aber das Thema hatte ich auch schon mal irgendwie, als ich damals mit Christian von der Second Unit die Regenschirme von, wie heißt es, ja, nicht das da
besprochen haben. Irgendein französischer Vorort.
Genau. Du hast vollkommen recht und alles sollte eigentlich jederzeit verfügbar sein, aber ich komme halt noch aus einer Zeit, wo wir nix hatten, sage ich mal. Als ich ja, es ist ein doofer Spruch. Nein, aber ich habe halt irgendwie mit in den 90er Jahren mit 16 von irgendwie habe ich bei Runners Point gejobbt, um mir von meinem ersten Gehalt einen Videorekorder zu kaufen, weil ich halt auch in so einem Haushalt, wo meine Eltern halt so komplett jenseits von Fernsehen und Filmen waren. So, mein Vater guckt Western und das war's dann auch schon. Und da irgendwie, während mich Filme halt schon immer fasziniert haben. Und dann habe ich mir halt diesen Videorekorder gekauft, um mir halt irgendwie so nachts um 1 irgendeinen Film aufzunehmen, den ich dann angucken konnte. Und da war ich halt froh, wirklich irgendwie über jeden Film, den ich irgendwie jagen konnte. Und von daher finde ich das immer noch paradiesische Umstände, dass ich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, lass uns über einen Billy Wilder Film reden, dass ich eben auf Amazon gehe und okay, er ist nicht im Streaming, aber dann kaufe ich mir halt irgendwie die Blu-ray aus Großbritannien und hab den Film hier. Und das ist sowas, was einfach geil ist. Es ist schon viel verfügbar. Es wird jetzt wahrscheinlich sogar noch schwieriger möglicherweise in nächster Zeit, weil ja eben physische Datenträger immer weiter auslaufen und auch so irgendwie Blu-ray-Player weniger produziert werden und so weiter und so fort. Aber im Augenblick sind wir so, glaube ich, noch in diesem Zeitalter, wo einfach beides nebeneinander existiert, wo wir die beste Verfügbarkeit von Filmen haben, die es je gab. Auch wenn es, da stimme ich dir vollkommen zu, noch viel besser sein müsste.
Ja, aber ich bin auch in eine verwöhnte Generation reingeboren. So, ja. Klar, ich besitze auch noch VHS.
Mhm.
Witzig dazu, wir haben uns letztes Jahr einen neuen Fernseher angeschafft und hatten so ein ganz tolles Beratungsgespräch, wo die Verkäuferin weniger Plan hatte als ich, aber sie war nett. Und dann fragte ich sie halt, ach, der Fernseher hat ja nur HDMI-Eingänge, also kann ich da jetzt kein SCART oder so oder nicht mal MS-Video reinkriegen?
Ja.
Und sie guckte mich völlig entsetzt an, was wollen Sie denn mit SCART?
Ja, verstehe ich. Also ich verstehe beide Positionen. Ich sag mal, für den Otto-Normalverbraucher ist halt SCART fragwürdig. Aber da musst du dir halt eigentlich noch so eine kleine Röhre kaufen, um es dann stilecht zu gucken, wenn du Video schaust. Und die kriegst du auch günstig irgendwie bei eBay Kleinanzeigen.
Das stimmt. Vielleicht mache ich das noch, wenn ich noch irgendwie Platz in einem Regal schaffe.
Ja.
Du wolltest mal eine Anekdote erzählen, fällt mir gerade ein.
Genau, ich habe heute was Lustiges gelesen auf IndieWire. Und zwar ist in Italien ein super cleverer Kokainschmuggel aufgeflogen. Und zwar, du bist ja auch passionierter Kaffeetrinker. Von daher, da haben sie versucht, eigentlich auch fast erfolgreich, Kokain im Inneren von Kaffeebohnen zu schmuggeln.
Was?
Ja, sie haben halt Kaffeebohnen offensichtlich in irgendeiner Form ausgehöhlt und dann Kokain da reingesteckt und dann halt damit einen Pfund versendet. Und aber das Abstruse, wie das Ganze aufgeflogen ist, ist, dass sie als Absender auf dem Paket Santino D'Antonio stehen hatten. Und da ist jemand dann bei der Polizei aufgefallen, Moment, das ist doch der Willen aus John Wick 2. Und deswegen haben sie das Paket genauer untersucht und dann irgendwann drauf gestoßen, so okay, hier sind Drogen in den Kaffeebohnen drin. Das fand ich sehr geil. Das, also ein sehr elaborierter Plan, der fast geklappt hätte, wenn jemand nicht ein zu großer John Wick-Fan gewesen wäre.
Ja, guck mal, da sagt man mal, die Polizei wäre untätig, ne? Also.
Nein, da haben sie eins und eins zusammengezählt.
Ich war sehr froh im März, als in Italien so langsam alles dicht gemacht wurde. Man muss dazu sagen, ich kaufe meinen Kaffee immer am Gardasee, in so einer kleinen Rösterei, die auch nach Deutschland verschicken. Und dann habe ich so 2 Wochen nichts von denen gehört. Und dann gab es irgendwann ein sehr pathetisches Posting, dass sie gegen alle Umstände arbeiten würden und der Export würde weitergehen. Da war ich sehr froh.
Ja, kann ich verstehen. Ich trinke sehr gerne Kaffee und ich versuche auch immer irgendwie was ausgefallen ist, aber ich habe nicht irgendwie meine kleine Rösterei am Gardasee, das ist schon ziemlich posch, muss ich sagen, sondern ich gucke dann eher noch so, was gibt es für ausgefallene Sorten in meinem Supermarkt oder in meinem Kaffeeladen hier um die Ecke.
Du, das ist völlig okay, ich sag nur immer, also das ist, meine Mutter fährt schon seit 40 Jahren oder länger sogar, ich will jetzt ihr Alter nicht verraten, fährt schon ewig in ein und das gleiche Dorf am Gardasee. Mhm. Irgendwann hat sie mich mal mitgenommen vor ein paar Jahren und dann habe ich quasi das Dorf, was ich schon kannte, nochmal neu entdeckt, touristisch so.
Ja.
Und dann ist uns aufgefallen, dass es eben in diesem Dorf eine Rösterei gibt. Mhm. Und seitdem bestellen wir eben da. Klar, es gibt wahrscheinlich auch ähnlich guten Kaffee aus Hamburg oder
ja,
aus der winzigen Rösterei nebenan.
Ja. Ja, aber ich kann es nachvollziehen. Das ist eine echt coole Sache, wenn du dann da die Rösterei für dich entdeckt hast. Und vor allen Dingen, das ist ja immer eine Geschichte dazu und alles Mögliche. Das ist nice.
Und ja, man sagt ja immer, es schmeckt im Urlaub immer besser als zu Hause und jetzt ist es so eine Mischung aus beidem. Ja,
guter italienischer Espresso. Wann warst du eigentlich das letzte Mal im Kino? Hast du dich während Corona reingetraut?
Nee, tatsächlich nicht, weil jetzt aber auch natürlich nicht so viel lief, was mich interessiert hat. Wann war ich das letzte Mal im Kino? Oh Gott. Ich muss dazu sagen, ich bin echt ein seltener Kinogänger.
Du stehst auch eher auf ältere Filme, nicht?
Ja, das zum einen. Und es muss halt ein Film sein, der irgendwie für die Leinwand auch so ein bisschen gemacht ist, sage ich mal.
Okay, ja.
Damit ich mir den angucke. Ich weiß, ich habe das geheime Leben der Bäume im Kino gesehen.
Okay.
Leider keine wirklich gute Doku, aber ich habe sie zumindest gesehen. Mhm. Mal gucken, ob mir gerade mein Letterboxd-Account weiterhilft. Ach so, ich war in Knives Out. Das ist, glaube ich, der letzte Kinofilm, den ich gesehen habe.
Ah, ne, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich mir jetzt auf Amazon ausgeliehen, um ihn endlich mal nachzuholen, weil ja, das reden ja alle. Ich mag ja auch hier den Regisseur, ich wieder mit Namen, aber Rian Johnson.
Der Typ, der auch Star Wars gemacht hat.
Genau,
ne?
Der. Ja. Aber seine anderen Filme sind besser.
Obwohl ist ich ja meistens so bei diesen Franchise-Leuten. Ja.
Wobei ich den auch gar nicht schlecht finde. Ich gehöre ja zu, aber ich will auch gar nicht, nee, ich will nicht über Star Wars reden. Nein, aber ich mag ihn eigentlich ganz gerne und deswegen wollte ich den auch sehen. Aber jetzt gab es den bei Amazon für günstig und jetzt werde ich das demnächst mal nachholen. Wenn ein Podcast darüber spricht. Oder die 30 Tage Leihfrist bald abläuft, dann muss er auch geguckt werden.
Ich fand den, ich kann ihn empfehlen, besonders wenn du, also der Film ist halt für so Leute, die Agatha Christie quasi geatmet haben.
Okay, ja.
Und setzt es auch, glaube ich, so ein bisschen vom Publikum voraus, dass sie eben wissen, wie so Mechanismen funktionieren. Mhm. Aber ist dadurch halt sehr schön.
Ja, ich glaube, nach allem, was ich kenne, werde ich da viel Spaß haben. Kennst du Brick von Rian Johnson?
Nee, tatsächlich nicht.
Den haben wir auch mal als Gast, als Urlaubsvertretung in der Second Unit besprochen. Und das ist halt so ein Film noir an so ein Highschool-Setting verlegt. Wo er auch einfach so ein Highschool-Film dreht und den aber komplett als Film noir aufbaut. Und das war auch sehr, sehr geil. Von daher, ich mag das sehr gerne, wie Rian Johnson auch so mit Genres spielt. Und von daher habe ich da hohe Erwartungen an Knives Out.
Ach, warte mal, ist der Es kann sein, dass ich da den in der Uni mal geguckt habe oder Ausschnitte davon.
Das kann sein, ja.
Hat der teilweise so sehr verrückte Schnitte und Kamera?
Ja, genau, genau.
Ja, dann habe ich den teilweise im Studium geguckt, tatsächlich.
Der hat so, der macht so viele Jump-Cuts-Montagen, um, was einfach offensichtlich um Budget zu sparen, aber halt super kreativ wirkt, dass sie halt irgendwie, statt jetzt irgendwie eine große Transition von einem Setting zu einem anderen, kriegst du halt so vier Bilder, zack, 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 und plötzlich ist irgendwie die nächste Szene am Beginn. Also, und das, ja, hat er was sehr, sehr kreativ gelöst so mit seinen Budgetbeschränkungen. Den letzten Film, den ich gesehen habe, war übrigens Jojo Rabbit.
Oh, ist der gut?
Der ist nett. Also, der ist so, ich kann viel verstehen, dass halt, also gerade in Deutschland hatte der eher auch so durchwachsene Kritiken, was ich mitbekommen habe, weil es ist halt ein Film über Nazis, der halt in keinster Weise irgendwie dem Holocaust Rechnung trägt. Ist aber auch überhaupt nicht das Anliegen des Films, sondern er sich halt eher über Nazis lustig machen will. Und da ist ja jetzt manche Witze nicht ganz unproblematisch, weil halt oft so irgendwie, wir verstecken hier eine Jüdin zu so einem Kinderspiel verkommt, aber der war so ganz nice. Hab halt auch hin und wieder gelacht und ich mag halt auch Taika Waititis Humor und er hat mich jetzt irgendwie nicht aktiv abgestoßen, sodass ich dachte so, oh, das geht gar nicht. Und er endet mit einem David Bowie Song. Und Filme, die mit einem David Bowie Song enden, das kann ja gar nicht schlecht sein. Ich habe noch was über Shia LaBeouf. Kennst du Shia LaBeouf?
Oh, habe ich von gehört, dass der Typ aus diesem Film mit den Roboterautos, ne?
Ja, genau, genau. Und der macht sonst auch gar nichts anderes. Nein, hat er schon Jahre hinter sich gelassen.
Er ist und dieses eine schlimme Das Fenster zum Hof Remake.
Das habe ich noch nicht gesehen. Aber ich will ja
Disturbia?
Ja, genau, Disturbia habe ich noch nicht gesehen. Ist aus dieser Phase, wo also übrigens, Fun Fact ist aus der Phase, wo Steven Spielberg ihn als Produzent so unter seine Fittiche genommen hatte und ihn so als neuen Mainstream-Star aufbauen wollte. Und das war so eine dieser Produktionen, wo ich glaube, Steven Spielberg auch produziert hat den Film und versuchte, Shia da irgendwie mit aufzubauen. Also Spielberg hat ja auch zum Beispiel Transformers produziert und deswegen hat ja auch Shia in dem vierten Indiana Jones mitgespielt und so. Das war mal so sein, als er so der junge Mann war, wollte Spielberg den mal irgendwie zum neuen Harrison Ford oder sowas machen. Und dann kamen die ganzen Alkohol- und Drogeneskapaden und so und dann hatten beide, glaube ich, nicht mehr so viel Bock aufeinander.
Ja, aber Shia ist jetzt irgendwie Künstler und so, ne?
Ja, also haben wir ja hier auch immer begleitet. Er hat so ein dieses Kunstprojekt mit so zwei Performance-Künstlern, ich komme jetzt auch nicht auf die Namen, die mit denen er immer wieder was macht, wobei das letzte schon eine ganze Weile her ist. Dann das neue Ding ist, dass er halt Drehbücher auch schreibt. Da hatte er ja letztes Jahr sein Debüt mit Honey Boy über seine Zeit als Jugendstar und hat jetzt auch gerade sein zweites Drehbuch fertig und hat da auch sogar irgendwie so ein Drehbuch-Nachwuchspreis für gewonnen, wo es auch eine Kontroverse gab, ob man so einem Promi diesen Preis geben muss oder ob es nicht besser wäre, wenn man das jemand Unbekannten gegeben hätte und so weiter und so fort. Und sonst versucht er, also auch weiterhin halt einfach Schauspieler, aber da hat er halt keinen Bock mehr so auf irgendwie große Produktionen, sondern versucht sich mehr in so in Charakterrollen. Aber da ist er jetzt eben in der neue, ich glaube, der kommt auch auf Netflix rauf, von David Ayer. Ah, jetzt muss ich wieder nach dem Filmtitel gucken. Den habe ich mir
natürlich nicht mit dem Floß, oder?
Nee, der ist ja schon erschienen, weil du meinst The Peanut Butter Falcon.
Stimmt.
Das wird jetzt ein Thriller. Und zwar, Training Day war sein Durchbruch. Aber es ist wieder sowas in dem Stile von Training Day. The Tax Collector, der soll noch dieses Jahr rauskommen. Aha. Da spielt halt Shia den namensgebenden Tax Collector. Da gab es jetzt zwei News in meinem Newsletter zu Shia LaBeouf. Das eine war, er ist ja auch dedizierter Method Actor und er hat tatsächlich sich natürlich den kompletten Oberkörper für den Film tätowieren lassen. Also, da sieht man halt, ach, dass ja, sein Oberkörper tätowiert ist und es war nicht gefaked, sondern das Tattoo hat er echt machen lassen. Und das andere ist jetzt der neueste Trailer erschienen und in Amerika gibt es jetzt eine Debatte darum, ob denn Shia LaBeouf da Brownfacing betreiben würde, also ob er eine mexikanische Rolle spiele als weißer Schauspieler, was halt zu schon so einem Mini-Shitstorm geführt hat. David Ayer selbst sagt so, nein, der wäre weißer, der nur eben in dieser Latino-Gangster- Community sozialisiert worden wäre. Also ich persönlich fände Brown-Facing kacke, aber ich will mir sowas halt auch nicht an einem Trailer anmaßen zu beurteilen. Von daher, ich warte mal darauf, wenn der Film erschienen ist und dann bilde ich mein Urteil, anstatt jetzt irgendwie aus einem 30-Sekunden-Clip schon gleich irgendwie auf einen Shitstorm aufzuspringen.
Ja, aber das gehört ja so ein bisschen dazu. Ich muss bei Brownfacing immer an Charlton Heston in Touch of Evil
denken. Oh ja, das ist so schlimm. Vor allen Dingen, also, ja, es ist Charlton Heston, halt, das ist das weißeste Weißbrot, was es gibt auf der Welt. Und der sieht so überhaupt nicht mexikanisch aus. Deshalb verleidet mir diesen Film auch echt immer. Weil es ist ein toller Film, aber wenn ich den sehe, so, oh nein, ey.
Das sind halt so die Sachen, das ist genau wie der Mickey Rooney in Frühstück bei Tiffany, wo ich mich immer frage, es gibt so viele Prozesse in der Entstehung eines Filmes,
ja,
wo irgendjemand sagen könnte, glaubt ihr, das ist eine gute Idee?
Ja. Ja, das ist schlimm. Nochmal hier, für Leute, die das nicht wissen, da gibt es, Mickey Rooney spielt so eine ganz widerliche Rolle eines Asiaten, wo der halt voller Stereotype ist und er dann halt auch immer noch so die Augen so zusammenkneift, um die Mandelaugen zu imitieren, in Anführungszeichen. Und
er ist auch für den Film gar nicht wichtig.
Nein, also, nein.
Man hätte ihn auch einfach noch rausschneiden können, das wäre völlig egal gewesen.
Ja, das ist ganz übel.
Aber ich glaube halt, dass momentan sehr viele Leute eben Dinge aus Trailern rauslesen und da, ich habe das nur mitgekriegt bei den ganzen Star Wars Filmen, Leute einfach Standbilder analysieren,
ja,
und die dann aus einem 90 Sekunden irgendwie eine halbe Stunde erzählen, was wir da erwarten können und was für Flugzeugtypen da rumfliegen und was für Laserschwerter welche Farben haben.
Ja.
Kann man machen, aber ich persönlich gucke auch gerne mal Trailer nicht und gucke einfach den Film.
Ja, das geht mir auch so. Das ist nicht meins, auf gar keinen Fall.
Und ich muss immer dann denken an alte Filme jetzt wieder, wo der Trailer einfach den ganzen Film erzählt in 3 Minuten. Ja. Und Leute sind trotzdem ins Kino gegangen, also.
Ja.
Ich frag mich gerade, weil du über Shia LaBeouf redest und ich habe letztens einen Film mit Elijah Wood gesehen. Und ich glaube, Elijah Wood driftet langsam auch in so eine Richtung.
Inwiefern?
Dass er jetzt auch so kleine Arthouse-Filme macht, die künstlerisch wichtig sind, damit er nicht mehr als Hobbit bezeichnet wird.
Okay, aber das hat er ja schon auch relativ schnell gemacht. Also ich erinnere mich so, das Sin City war ja dann gleich so der nächste Film, 2004 meine ich, wo er diesen Kannibalen gespielt hat, wo er schon...
Ist Sin City schon so alt?
Ja, der erste Teil ist schon echt alt. Und er hat da schon irgendwie ganz schnell versucht, irgendwie sich von seinem Image zu lösen und diesen, wie heißt er, Hooligans, wo, oder ist er ja das? Oder ist das, ich weiß, verwechsel ihn wie alle
ich immer mit
Daniel Radcliffe. Nein, das ist auch nicht Elijah
Wood. Okay, warte mal. Doch, das ist Elijah Wood.
Ja. Das, wo er ja auch ein Nazi spielt, nicht? Oder halt zumindest ein Schläger in irgendeiner Form.
Ja.
Ja. Von daher, der ist da, also ich gebe dir recht, der arbeitet hart daran, nicht irgendwie festzustecken, im Hobbit, aber das macht er schon eine ganze Weile. Oh. Im Hobbit,
im Herr der Ringe. Ich find's gerade ganz spannend, irgendwie auch so mitzukriegen, wie jetzt Filme immer verlegt werden.
Ja.
Also ich habe heute, nee, wie ist es denn gerade? Ich habe nur mitgeredet, also ich glaube, der Christopher Nolan-Film ist jetzt wirklich auf nächstes Jahr verschoben.
Ja. Ja, ich meine,
Amerika Bond, geht halt auch
gerade ab, genau. Die können halt nicht an Filmstarts denken.
Und Halloween ja, glaube ich, dann einfach um ein Jahr verschoben.
Was ich mich halt schon gefragt habe, ist, ob das halt wieder so einen kontinentalen Shift im Filmbusiness geben könnte, weil man darf nicht vergessen, hier vor Nazi-Deutschland war halt Berlin eins der großen Filmzentren dieser Welt. Dann kamen die Nazis und damit hat dann quasi Hollywood gewonnen. Genauso wie vorher schon in den USA New Jersey eigentlich die Filmmetropole war. Und dann gab es da diesen Patentstreit mit Edison und sie sind an die Westküste. Und so, dass jetzt wieder quasi dadurch, dass Hollywood einfach so massive Probleme hat, dadurch, dass die USA die Pandemie nicht in Kontrolle kriegen, ist es halt irgendwie die Gelegenheit für andere Filmstandorte, sich in den nächsten Monaten, und das wird sich ja auch, ich meine, dass die ganzen Produktionen verzögern sich ja jetzt auch, also die Filme erscheinen jetzt zwar vielleicht 2021, aber die ganzen Filme, die jetzt gedreht werden müssen, da ist ja auch sehr viel, es läuft alles viel langsamer und es ist halt sehr viel auch auf Eis gelegt, wo du dich, wo dann tatsächlich die Chance wieder besteht, dass irgendwie es da eine große Umwälzung im Filmbusiness gibt. Ich glaube, das bleibt noch spannend.
Spannende Theorie. Ich glaube, es könnte ein bisschen daran scheitern, dass eben Filme in englischer Sprache sich immer noch besser verkaufen.
Ja.
Und dass jetzt kein Amerikaner deutsche Filme mit Untertiteln gucken wird. Ich glaube, das passiert einfach nicht. Aber ich glaube, dass es jetzt wieder viel mehr Freiheiten geben wird, weil eben auch in viel kleineren Teams produziert werden muss.
Ja.
Ja, bin da echt gespannt, wie es überhaupt weitergeht. Ich find's ja ein bisschen schade um den neuen David Fincher-Film, auf den ich mich gefreut hatte.
Was war denn das? Das habe ich noch nicht mitgekommen.
Wie heißt der denn? Mank, glaube ich, ist eine Autobiografie über den Autoren von Citizen Kane.
Oh, interessant.
Und da ich ja jetzt seit irgendwie Jahren auf einen neuen Fincher-Film gewartet habe und mich so lange mit Mindhunter
Hast du geguckt? Habe.
Ja.
Ich habe die erste Staffel auch sehr gemocht. Die zweite habe ich irgendwie, ist die an mir vorbeigelaufen. Muss ich mal nachholen.
Aber hast du sie angefangen oder hast du sie einfach gar nicht erst
gestartet? Nee, ich habe die zweite Staffel, ich habe irgendwann mitgekriegt, die gibt's jetzt, aber dann, wie es halt ist so, ich hatte irgendwie eine lange Watchliste und dann stand die da irgendwann drauf und dann habe ich sie nie geguckt, obwohl ich aber, wie gesagt, die erste Staffel sehr mochte.
Also die zweite hat so ein bisschen kränkelt, so ein bisschen daran, ich weiß nicht, wie viel du mitgekriegt hast, dass eben ein großer Psychopath der 60er da auftaucht.
Nein, aber ich nehme an, das ist hier Manson.
Genau, und das eben, dass der gleiche Darsteller ist wie in Once Upon a Time in Hollywood.
Der da auch den Charles Manson spielt?
Genau.
Ah ja.
Und das war so ein bisschen das große Marketing-Vehikel dafür.
Okay.
Ist für eine Folge spannend, der Rest ist eigentlich genauso gut wie immer. Ja, was einfach, ich glaube, das ist die letzte Serie, die ich wirklich bewusst bei Erscheinung relativ zeitnah geguckt habe. Die davor war, glaube ich, Dark, wobei ich da einfach nie die Zeit hatte, das vernünftig zu gucken.
Ja, steht auch auf meiner Watchlist, auch weil jetzt alle irgendwie die dritte Staffel so abfeiern. Mhm. Und aber wenn ich dann höre, du musst dich mit einer Excel-Tabelle vor den Fernseher setzen, dann ist das wieder irgendwas, was mich echt abschreckt.
Ja, es ist so ein bisschen wie die ersten Staffeln Game of Thrones, wo man wirklich sagt, okay, der ist der Verwandte von dem und der ist der Onkel von dem. Und ist mir auch irgendwie zu anstrengend einfach.
Ja. Irgendwann mache ich das vielleicht nochmal im richtigen Mindset. Ich habe jetzt bald Urlaub, von daher.
Ach so, ja, dann
setze ich mich hin und gucke Dark mit Excel-Tabelle.
Und Gaspar Noé und alles, was man so immer vor sich her schiebt.
An Gaspar Noé bin ich, außer Love habe ich, glaube ich, alles. Ah nee, Quatsch, diese alten Dinge habe ich nicht geguckt, aber so die großen Filme. Aber ich finde noch kacke, von daher.
Entschuldigung. Love habe ich tatsächlich gesehen.
Ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen. Ja. Hier den... Ja. Wie ist der letzte hier Höhepunkt?
Climax.
Ja. Den fand ich gar nicht mal so schlecht. Der war ganz nice. Wobei es mich halt das mit dem. Hast du ihn gesehen?
Nee, ich hatte. Ich war ein bisschen abgeschreckt, weil ich Enter the Void in der Uni besprochen musste und versucht habe, mir ihn anzugucken.
Ah.
Und dass der Enter the Void ist der einzige Film, den ich abbrechen musste, weil ich Kopfschmerzen bekommen habe.
Ah ja. Das.
Und zwar gar nicht wegen der Effekte, sondern wegen dem Blinzeln in Point-of-View-Perspektiven.
Ah, ich verstehe. Okay.
Das hat mich so fertig gemacht. Oh. Und dann habe ich mir, glaube ich, nur noch Love angeguckt, aber auch mehr so aus Interesse. Und dann, ich glaube, bei Gaspar Noé weiß man halt, was man kriegt.
Ja, das stimmt. Aber, also, Climax fand ich ganz cool. Es gibt so eine Szene, die war wieder extrem widerlich. Also, einiges. Also, es ist halt, stell dir vor, wie Gaspar Noé sich eine Party vorstellt.
Oh. Oh.
Ja, das ist quasi die Handlung des Films.
Ja. Ach nee. Nee, das muss nicht sein. Hast du gerade irgendwas auf der Watchlist, wo du sagst, das kommt als nächstes?
Also, ich hatte hier die Handvoll Dollar Trilogie, weil in meinem Plan, da wollte ich die das Bahnhofskino, da hatte ich die erste Folge von für eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr, ja. Die hatte ich schon gehört, wo sie sich dann anschließend selbst über sich aufregen die ganze Zeit. Irgendwie.
Ich fand das gar nicht so schlimm, die Folge.
Nee, ich fand das auch gar nicht so schlimm, aber Patrick hat, glaube ich, am Schneidete, hat das sogar noch was davor geschnitten, oder? Wo er sich entschuldigt.
Ja, genau.
Und finde das, also sie sagen halt, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ich finde, das darf man auch mal sagen. Jetzt habe ich die andere habe ich noch nicht gehört, die zu zwei glorreicher Lunken, und deswegen wollte ich mir jetzt auch nochmal zu, als quasi Hommage an Ennio Morricone die komplette Trilogie anschauen und dann den zweiten Teil des Podcasts mir anhören. Das steht auf meiner Watchlist.
Ich habe mich immer gefragt, also so aus meiner, wie ich die Filme wahrgenommen habe, war es immer so, dass Spiel mir das Lied vom Tod ist so der ganz große, den in Deutschland auch jeder kennt und jeder zitieren kann und so. Aber ich persönlich finde zwei glorreicher Lunken einen wesentlich besseren Film.
Ah, das, oh, ich finde, die kann sie nicht vergleichen. Also ich finde, Spiel mir das Lied von Tod einerseits so auch, ja, ich habe genau diese Kindheitsverbindung da einfach mit, so, weil ja, mein Vater hat halt Western geguckt und das war so einer der Filme, den ich echt früh gesehen habe. Und aber ich finde, Spiel mir das Lied von Tod ist so ein großartiger Film, und The Good, The Bad and The Ugly ist auch ein großartiger Film, den ich erst sehr spät jetzt entdeckt habe, sehr spät zum ersten Mal gesehen habe, der aber so viel komplexer ist nochmal, weil der so, ja. So, er beginnt als klassischer Leone-Western und je weiter er voranschreitet, desto mehr wandelt er sich in diesen Kriegsfilm und dringt dieser Krieg in den Vordergrund. Das ist halt so nochmal eine viel komplexere Erzählstruktur. Aber halt was ganz anderes als dieser reinrassige Epos von Spiel mir das Lied vom Tod irgendwie.
Das stimmt, aber wie gesagt, für mich war es immer so, dass ich das Gefühl hatte, Spiel mir das Lied vom Tod ist in Deutschland sehr viel zugänglicher. Ja,
das glaube ich auch.
Also irgendwie auch, was die Veröffentlichungsstrategie angeht. Also ich habe von zwei glorreicher Lungen irgendwie eine, so eine United Artists DVD, wo auch irgendwie hinzugefügte Szenen in schlechterer Qualität mit Untertiteln oder anderer Synchro drin sind.
Oha.
Wohingegen man von Spiel mir das Lied vom Tod ja schon relativ früh irgendwelche große remasterten Abtastungen bekommen hat.
Aha.
Aber ich glaube, bei mir hängt auch viel mit der Liebe für Ecstasy of Gold zusammen.
Mhm.
Dass ich immer noch finde, dass, wenn mich jemand festnageln müsste, was die beste Filmszene ist, dann ist es das Ende von zwei glorreicher Lunken.
Ja, die ist schon gut, aber ach, keine Ahnung. Das Lied von Tod hatte auch so tolle Sachen. Allein so, dass hier Henry Fonda,
ja, ja.
Da als Villain besetzt ist, der Strahlemann des Westerns, der rechtschaffende Held, und dann kommt Leon und sagt, okay, du bist jetzt so Bösewicht.
Das ist so eine Casting-Entscheidung, die man jetzt noch Tarantino zutrauen würde, ne?
Ja, das ist schon richtig geil. Und auch so, es ist, keine Ahnung, der ganze Film ist großartig. Ich finde die beide toll. Ich möchte mich da nicht auf irgendeine Seite schlagen.
Na gut, also solange du dich nicht für den danach, wie heißt der, Todesmelodie?
Nee, den habe ich ja mal mit den Abspannguckern besprochen, und da hat mich da nichts gestört. Also vor allem die Kamera. Die Kamera, ich habe sie nicht verstanden. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es der gleiche Kameramann war oder der Kameramann gewechselt wurde, aber gerade so, da waren so viele einfach weirde Shots drinne, wo ich dachte, wo ist denn hier diese Epik hin? Wo ist denn dieser lang gehaltene Shot, der Sergio Leone ausmacht? Und stattdessen haben wir irgendwie hier so einen verrissenen Kameraschwenk. Warum? Was soll das?
Und es waren die 70er und, ne?
Ja, es kann gut sein, aber das war tatsächlich, da habe ich, also falls ihr da nochmal nachhören wollt, habe ich mit den Abspann kommen. Der ist auch nicht komplett schlecht, der Film. Der hat auch so seine Momente, aber da hatte ich auch einiges zu kritisieren einfach.
Ja. Ich muss den, glaube ich, mal wieder gucken.
Mach das. Also kann man auf jeden Fall sehen, ist aber, kommt nicht an die großen Meisterwerke von Leone hier ran. Hast du denn mal Der Koloss von Rhodos geguckt? Das ist der letzte, der mir noch fehlt.
Ja, der fehlt mir auch noch, aber ich glaube, der ist gerade auch irgendwie bei Amazon oder so.
Oh, sehr gut.
Aber ich mag ja diese ganzen, wo der Titel schon irgendwie, also Flammen über Afrika, Karthago in Flammen, das sind alles so Filmtitel, wo ich genau weiß, was man bekommt.
Ja.
Aber irgendwie auch schön, wo man halt für den billigsten B-Film trotzdem irgendwie 2000 Komparsen in antike Rüstungen gesteckt hat.
Ja, weil die Italien, nicht? Haben wir halt gemacht. Waren wir
ja schon mal. Wir hatten halt das Geld und die Zeit und wie gesagt, so Filme werden einfach nicht mehr gemacht.
Ja. Ja. Aber es werden andere Filme gemacht. Ich möchte nicht kulturpessimistisch werden. Ich bin ja immer Zukunftsoptimist, sondern es gibt auch Gutes in unserer Zeit.
Ja, definitiv. Ich glaube halt nur, also mein Approach, sage ich mal, ist immer, dass ich das Gefühl habe, dass ich ältere Filme, die wirklich auf Film gedreht sind, immer noch, dass ich da das Handwerkliche irgendwie mehr sehe. Mhm. Und dadurch, dass es eben relativ einfach ist, inzwischen einen Film zu drehen, viele Leute auch einfach sich nicht mehr auf das Wesentliche besinnen können.
Mhm. Ja. Ja, ja, sehe ich auch nicht so absolutistisch. Ich glaube schon so, dass wahrscheinlich, wenn du auf Film drehst, du dir eine Einstellung gründlicher überlegen musst, im Allgemeinen. Aber es wurde auch viel Schrott gedreht. Also auch so, wenn du jetzt so Blu-ray-Versionen von alten Filmen siehst und dann siehst, wie oft halt auch irgendwie der Kameramann die Schärfe nicht getroffen hat, was halt von mir nicht aufgefallen ist. Und
Nein, das Gesicht der Heldin ist weicher.
nee, das siehst du auch oft so. Da hast du richtig schön irgendwie den Baum im Hintergrund fokussiert.
Ja, stimmt schon.
So, also das ist, was man ja auch nicht vorwerfen kann, was halt einfach so ein Fehler passiert halt, vor allen Dingen, wenn du dann aus Kostengründen nur 1, 2, 3 Takes machen kannst. Und wenn du dann heute halt irgendwie gleich auf den Monitor gucken kannst und siehst so, okay, ist nichts geworden, lass es nochmal machen. Ich glaube, da steckst du natürlich als Filmemacher tiefer drin als ich. Ich glaube natürlich, dass das auch viel, also es einerseits dazu verleiten kann, dass du dir weniger Gedanken machst, weil du halt mehr Chancen hast, aber dass du halt andererseits auch durch diese Möglichkeit, dieses Rapid Feedback zu bekommen, auch Bilder gut komponieren kannst. Und ich finde, es kommen auch immer noch Filme raus, die schön komponiert sind.
Definitiv. Und ich glaube halt, dass es inzwischen ja einfach auch weg von diesem Hierarchischen geht. Also wenn man jetzt irgendwie an Hitchcock oder auch Billy Wilder denkt, die ja irgendwie gesagt haben, okay, eigentlich bin ich nach dem Drehbuchschreiben durch und das Drehen ist so die lästige Arbeit, ist es ja inzwischen vielmehr so was Prozessartiges. Ha. Und ich glaube aber, dass es der jetzt auch durch Corona, dass so, ich meine, der Langfilm hat es sowieso schwierig, auch durch die ganzen Serien und so. Von daher bin ich gespannt, was da so, also welche Richtung es geht, ob es der Serienhype weitergeht oder ob es auch wieder mehr Filme gibt oder Kurzfilme oder was auch immer, was Corona da so produziert.
Ja, ich bin auch gespannt. Wie gesagt, die Chancen stehen gut, dass irgendeine Form von Umwälzung jetzt kommen wird.
Und wir haben es zuerst gesagt, das ist das Wichtige.
Genau, das haben wir jetzt hier festgehalten. Und jetzt machen wir hier auch Schluss. Das ist ein gutes Schlusswort. Alles Weitere reden wir beim nächsten Mal. Denn das würde ich gerne mal wiederholen. So ein Bequatschen mit dir und auch gerne wieder mal einen Film besprechen. Und möchte mich hier auch bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken, dass ihr bis hierhin durchgehört habt. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst doch mal einen Kommentar und so weiter. Ihr kennt das alles. Oh Mann, nein, eins habe ich jetzt noch vergessen. Merlin, jetzt deine Chance.
Ja.
Du hast am Anfang gesagt, lass uns das aufs Ende verschieben. Wie soll diese neue Rubrik von Spätfilm heißen?
Oh,
OM ist jetzt vielleicht nicht der beste Titel.
Nein, ich überlege noch. Hast du denn schon einen Arbeitstitel dafür?
Nee. Ich hatte irgendwie wie Kaffeeklatsch oder sowas, aber das ist alles hat mich noch nicht zufriedengestellt. Die springende Idee ist mir noch nicht gekommen. Aber müssen wir auch nicht auf R machen. On R.
Ich bin gerade bei sowas wie alles außer Film.
Das ist jetzt dafür, dass wir eine Stunde über Film geredet haben.
Ja, aber es ist jetzt nicht dieses, wir haben uns jetzt nicht hingesetzt, um einen Titel zu besprechen, sondern es geht mir so um die Zwischentöne.
Ja, also keine Analyse oder so. Das Nicht-Review oder so.
Dir wird schon noch was einfallen.
Ja, aber
ich bin okay, kreativ.
Das nehme ich mal als Input ein und werde das dann mal in mein Brainstorming, in meine Gedankenwolke mit reinschreiben und dann gucke ich mal, was am Ende bei rauskommt. Diejenigen, die die Folge jetzt gehört haben, die wissen es noch. Und wir sagen jetzt Tschüss.
Tschüss.
Man hört sich.